Die Verunsicherung ist groß. Müssen wir jetzt Angst vor der Corona-Impfung haben? Das frage ich heute den Arzt Professor Dr. Jihan Ai, Thrombosenexperte am Wiener AKH.
Eine Frage noch. Nico Jilch spricht mit Vordenkern und Nachdenkern. Ein Podcast der Agenda Austria.
Ich bin jetzt verbunden mit Professor Dr. Jihan Ai. Er ist Facharzt für Innere Medizin am Wiener AKH an der Gerinnungsambulanz. Guten Morgen, Herr Professor.
Guten Morgen.
Sie sind Spezialist für Hämatologie mit Spezialgebiet im Bereich der Blutgerinnung und einer der Forschungsschwerpunkte ist die Thrombosenforschung. Jetzt ist Thrombose ein Thema, das derzeit in aller Munde ist, weil einige Länder die Impfung mit dem AstraZeneca-Impfstoff eingestellt haben. Österreich hat das nicht getan. Ganz konkret gefragt, müssen wir jetzt mehr Angst haben vor dem Impfstoff als vor dem Virus?
Absolut nicht, denn die Impfung schützt gerade vor einer Erkrankung, vor der man Angst haben muss. Und ich glaube, jeder Tag ohne Impfung kostet Menschenleben. Die Impfung, wie wir jetzt auch gehört haben, auch in Bezug auf den genannten Impfstoff von Ihnen, da gibt es jetzt auch Analysen in der Anwendung, eben in der klinischen Praxis, im Alltag über die Effektivität. Da gibt es eben Daten aus den USA, aus Südamerika und anderen Ländern, zeigt noch einmal, wie effektiv die Impfung ist.
Ich glaube 100%.
Ja, bis zu 100%. Ja, also es ist
auf jeden Fall schwere Verläufe werden bis zu 100% verhindert.
Das ist der Punkt, also es werden schwere Verläufe einer Erkrankung verhindert und damit auch eben Verläufe einer Erkrankung, wenn sie schwer sind, auch die tödlich enden können. Und ich glaube, jede Impfung, die derzeit zur Verfügung steht, rettet Menschenleben definitiv. Und deswegen braucht man sich vor der Impfung, wenn man sich das Gesamtbild anschaut, nicht fürchten.
Aber ist es jetzt so, dass dieser eine Impfstoff eben von AstraZeneca, gibt es da verlässliche Daten dazu, dass da ein erhöhtes Thromboserisiko stattfindet, dass es da ist?
Also grundsätzlich ist es so, wenn wir uns die Diskussion war ja zunächst über ein erhöhtes Risiko von den klassischen tiefen Beinvenenthrombosen und Lungenembolien. Und wenn man sich da hier die gemeldeten Fälle, sei es jetzt mit diesem AstraZeneca-Impfstoff oder mit einem anderen Impfstoff hier anschaut, so sieht man keine gehäuftes Auftreten von tiefen Beinvenenthrombosen oder Lungenembolien, als sonst zu erwarten wäre aufgrund der epidemiologischen Faktenlage in Bezug auf das Thromboserisiko in der allgemeinen Bevölkerung, auch ohne eine Impfung. Sogar wenn man sich die Zahlen genau anschaut, sind die berichteten Inzidenzen in der geimpften Population sogar etwas weniger sogar als in einer allgemeinen Bevölkerung, sonst auch ohne ein Thromboserisiko hier zu erwarten, ohne eine Impfung zu erwarten wäre. Man muss natürlich Folgendes noch ergänzen. Wir haben ja jetzt immer mehr und mehr erfahren und der aktuelle Stand ist, dass eben eine bestimmte Manifestation einer Thrombose hier auch in einen möglichen zeitlichen Zusammenhang mit einer Impfung gebracht wurde, nämlich Thrombosen an einer sehr atypischen Lokalisation in den Hirngefäßen, im venösen System im Gehirn, vor allem
Ein Ort, wo ich wirklich keine Thrombose brauchen kann.
Absolut, ja. Also grundsätzlich braucht man gar keine Thrombose.
Ja, natürlich.
Ja, aber da geht es eben darum, was ich eben auch aus den Berichten auch über die Medien, über die Pressemitteilungen gehört habe, Thrombosen an sehr atypischen Lokalisationen, sogenannte Sinusvenenthrombosen, die, man muss ja auch sagen, die an und für sich auch sehr selten sind, ja. Aber die treten natürlich auch auf, jetzt ohne, dass man geimpft wird. Was derzeit noch nicht ganz klar ist, ob tatsächlich auch dieses gehäufte oder dieses Auftreten dieser Thrombosen in der geimpften Gruppe von Personen tatsächlich häufiger zu beobachten ist, als man sonst erwarten würde. Es ist ja so, dass vielleicht allgemein nur damit Sie ein Bild bekommen, ein paar Zahlen vielleicht, ja. Also eine Thrombose, allgemein, jetzt spreche ich von einer tiefen Venenthrombose und Lungenembolie, das ist die Bildung eines Blutgerinnsels in den Venen. Und die häufigste Manifestation einer Thrombose ist in den tiefen Beinvenen. Und die Gefahr so einer Thrombose ist eben, dass sich diese Blutgerinnsel, die sich in den tiefen Beinvenen lösen, sich loslösen und in die Lunge verschleppt werden und sich als Lungenembolie dann manifestieren.
Das ist diese Gerinnsel verstopfen quasi die Lunge dann?
Ja, die verstopfen dann die Lunge, verstopfen eben, können die Venen im Bein verstopfen, wenn sie dann wandern in die Lungengefäße, verstopfen die Lungengefäße und das ist eine gefürchtete Komplikation. Das sind die typischen Lokalisationen einer sogenannten klassischen Venenthrombose. Und dann gibt es Thrombosen an sogenannten atypischen Lokalisationen in anderen venösen Systemen im Körper. Das kann eben in dem Venengefäßsystem im Bauchraum sein oder in den Hirngefäßen auch. Jetzt sind diese klassischen Thrombosen sehr häufig. Sie sind die dritthäufigste kardiovaskuläre Erkrankung, also Herz-Kreislauf-Erkrankung nach Herzinfarkt und nach Schlaganfall. Sind tiefe Venenthrombosen und Lungenembolien die dritthäufigste Erkrankung? Vielleicht ein kurzer Einwurf. Auch ein Herzinfarkt und auch ein Schlaganfall entstehen letztendlich auf Basis eines Blutgerinnsels, einer Thrombose.
Weil was verstopft wird,
aber eben durch ein Blutgerinnsel, aber in den Arterien, in einem anderen Gefäßsystem. Ja? Es ist so, dass eben diese typischen tiefen Beinvenenthrombosen und Lungenembolien eben, wie gesagt, die dritthäufigste kardiovaskuläre Erkrankung sind. Jetzt können sich Menschen sehr viel über Herzinfarkt oder Schlaganfall vorstellen, aber Thrombosen, das ist so bisher irgendwie so ein undefinierbarer Begriff gewesen, was das ist. Wir sprechen de facto von diesen Thrombosen im venösen System, wenn wir von Thrombosen reden. Und die Inzidenz, das heißt die Häufigkeit, ist 1 bis 3 pro 1000 Personen pro Jahr. Das ist schon viel, muss man sagen. Das heißt, wahrscheinlich werden in Österreich ja mehrere Personen, mehrere 10, 20 Personen pro Tag mit so einer Thrombose vermutlich diagnostiziert. Ja. Man kann kalkulieren, dass pro Jahr wahrscheinlich eben 4000 oder mehr Thrombosen hier diagnostiziert werden, tiefe Venenthrombosen und Lungenembolien. Es ist das Risiko für diese Thrombosen hängt von verschiedenen Faktoren ab, aber zunächst einmal mit dem Alter steigt das Risiko und es gibt dann eben diese Thrombosen an atypischen Lokalisationen, eben wie gesagt die Hirnvenenthrombosen oder diese Sinusvenenthrombosen, von denen jetzt die Rede ist im zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung, die treten seltener auf. Also die treten bei 1 bis 2 Personen pro 100.000 pro Jahr auf, sind
viel seltener.
Aber es ist auch so, dass da die epidemiologische Datenlage noch ja nicht so gut ist, weil diese Thrombosen so selten sind, wie zum Beispiel den klassischen tiefen Beinvenenthrombosen und Lungenembolien. Und da stellt sich natürlich die Frage wiederum, sie sind selten, auch eben das, was jetzt vermutet wird, in zeitlichem Zusammenhang nach einer Impfung, berechnet auf die Population der Menschen, die diesen Impfstoff erhalten hat, sind die Zahlen auch gering. Wenn wir nur die Zahlen uns anschauen, jetzt ist halt die Frage, eben wenn man das vergleicht, ist das tatsächlich gehäuft beobachtet oder ist das auch im Bereich der Inzidenz, die man sonst erwarten würde?
Das klingt für mich so, als würden Sie aufgrund der aktuellen Datenlage nicht überzeugt sein, dass jetzt der Impfstoff tatsächlich ein zusätzliches Thromboserisiko auslöst.
Darauf werde ich noch zurückkommen. Also aus wissenschaftlicher Sicht muss ich aus verschiedenen Blickwinkeln diese Diskussion und diese Thematik beurteilen und diskutieren. Die eine ist eben rein aus epidemiologischer Sicht, also die Zahlen anschauen, ob es da irgendwelche Auffälligkeiten gibt. Ja. Der eine Punkt ist nämlich, der in der Diskussion auch immer wieder genannt wird, ist, dass natürlich jetzt diese Impfung in erster Linie ausgerollt wird, vor allem in Deutschland und auch in Österreich bei Menschen in der Initialphase bei unter 65 Jahren. Und vor allem werden da Menschen geimpft, die besonders exponiert sind. Ja? Das heißt hier in Berufen, die viel mit anderen Menschen in Kontakt haben, sei es eben im Gesundheitswesen, sei es eben im pädagogischen Sektor. Und Das sind nun einmal, man muss bedenken, das sind nun einmal viele, viele Frauen, die in diesen Berufen tätig sind, weil es ist auch berichtet worden, dass vermehrt, dass die meisten dieser Hirnvenenthrombosen auch bei Frauen diagnostiziert wurden und aufgetreten sind. Und jetzt wissen wir auch eben, dass diese Hirnvenenthrombosen auch sonst in, ohne jetzt diese Diskussion in Bezug auf die Impfung, auch sonst bei Frauen etwas häufiger auftreten und vor allem bei Frauen in einem gewissen Alter häufiger auftreten, nämlich im reproduktiven Alter, wo vermutlich gewisse Risikofaktoren vorliegen, die ein gewisses das Risiko, das Basisrisiko eben erhöhen, wie eine Antibabypille, also Hormontherapien oder im zeitlichen Zusammenhang mit einer Schwangerschaft. Und manche dieser Thrombosen, ein anderer Risikofaktor wäre bestimmte Infektionen im Hals-, Nasen-, Ohrenbereich, die das Risiko erhöhen. Und das muss man jetzt einmal analysieren. Eben gab es bei diesen Personen auch andere zugrunde liegende Risikofaktoren.
Dazu kommt aber auch, dass bei Covid selbst, also die Krankheit, erhöht ja auch das Thromboserisiko, oder?
Absolut. Also gerade Covid, das, was man mit dieser Impfung verhindern möchte und vor allem ein schwerer Verlauf einer Covid-Erkrankung, erhöht das Thromboserisiko massiv. Und das ist, wenn ich Ihnen da die Zahlen nenne, das ist schockierend. Da entwickelt bei einem schweren Verlauf jemand, der an einer Intensivstation zum Beispiel liegt, jeder vierte, jeder fünfte entwickelt so eine Thrombose oder Lungenembolie.
Und das sind mehr als normal, also unter Anführungszeichen normale Intensivpatienten, weil Intensivpatienten bewegen sich ja nicht und haben wahrscheinlich ein erhöhtes Thromboserisiko von Haus aus.
Das ist sehr richtig. Diese Patienten, gerade auf einer Intensivstation, haben ein sehr hohes Basisrisiko. Wenn man so indirekte Vergleiche hernimmt, scheint dieses Risiko doch auch deutlich höher zu sein und oft auch trotz einer Thromboseprophylaxe, muss man hier sagen. Ja? Und auch bei Menschen, die jetzt mit Covid-19 im Spital liegen und jetzt keine Intensivstation brauchen, auch da ist das Risiko erhöht. Vermutlich jeder zehnte bis jeder zwölfte, wenn man dann systematisch untersucht, entwickelt so eine Thrombose im Bein oder eine Lungenembolie und oft eben auch trotz einer Standard-Thromboseprophylaxe. Das zeigt eigentlich, wie thrombogen, wie hoch das Risiko ist, das von so einer Covid-19-Erkrankung ausgeht. Ja, weil man auch gelernt hat, dass Covid-19 das Blutgerinnungssystem aktivieren kann. So eine Erkrankung aktiviert über verschiedene Wege das Blutgerinnungssystem und das ist dann letztendlich die Grundlage für das erhöhte Risiko von Thrombosen.
Ist es möglich, dass der Impfstoff sowie die Erkrankung auch dieses Blutgerinnungssystem aktiviert?
Das ist natürlich aus wissenschaftlicher Sicht auch eine sehr interessante Frage, weil vielleicht, wenn ich die Diskussion von vorhin fortführe bezüglich dieser Sinusvenenthrombosen, da hat man gemeinsam mit dem Auftreten der Sinusvenenthrombose, eben ich beziehe mich da nur auf die Berichte der Kolleginnen und Kollegen in den Pressemeldungen und Aussendungen, dass man da in Zusammenhang mit dieser Hirnvenenthrombose auch eine verminderte Zahl von Blutplättchen, von sogenannten Thrombozyten im Fachjargon gesehen habe. Ja? Und das ist natürlich dann ein ungewöhnliches Bild. Wir wissen, dass bei bestimmten Situationen, wo Thrombosen auftreten, das Gerinnungssystem aktiviert wird, dass auch die Thrombozyten abfallen. Aber laut den bisher vorliegenden Informationen ist es so, dass diese Thrombozyten in einem bestimmten zeitlichen Abstand von der Impfung dieser Abfall auch mit der Diagnose dieser speziellen Form der Thrombose hier beobachtet wurde. Und das spricht sozusagen für vermutlich ein, so ganz sicher kann man es nicht sagen, aber für ein immunologisches Geschehen, das vermutlich, und das ist die Hypothese oder die postuliert wird, dass vermutlich die Impfung eine Immunreaktion auslöst oder eine immunologische Reaktion auslöst, die vermutlich gegen diese Blutplättchen auch eine Reaktion auslöst und diese Blutplättchen vermutlich auch aktiviert und so auch das Risiko für Thrombosen erhöht. Was für mich unklar ist, warum eben ganz speziell diese ganz seltene Lokalisation jetzt im Vordergrund ist, warum eben diese Thrombosen nicht jetzt auch an anderen Lokalisationen, an den typischeren Lokalisationen eben aufgetreten sind. Da kenne ich, muss ich sagen, die Publikation, die Daten noch nicht. Das heißt, wir brauchen die Daten dieser Gruppe, die jetzt vorgeprescht ist mit einer Pressemeldung letzte Woche und mit einer Pressekonferenz. Die Publikation dieser Daten brauchen wir, um genau zu verstehen, was wirklich dahinter liegt, ob es eben ob dieser postulierte Mechanismus belegt ist durch genug Experimente und Informationen. Aber grundsätzlich ist es wichtig, dass dem nachgegangen wird, ja.
Aber da gibt's eine Gruppe in Deutschland, glaube ich, die hat Alarm geschlagen und darauf hat dann die Politik reagiert und vor allem auch die Medien, aber wir sind noch nicht wissenschaftlich abschließend belegt, dass es da ein Problem gibt.
Es ist wissenschaftlich noch nicht belegt, was es hier ein Problem ist. Was wir wissen ist, es gibt einen möglichen zeitlichen Zusammenhang mit einer extrem, das muss man betonen, extrem seltenen Komplikation, die aufgetreten ist. Und eine Hypothese, die gut in den zum zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung passen würde, dass eben die Basis dieser ganzen Komplikation vermutlich eine immunologische Reaktion ist. Aber was wir eben nicht wissen derzeit, ist eben das gesamte Bild noch einmal, wir haben nicht die Informationen, um was es sich wirklich konkret handelt. Ja? Und da braucht man letztendlich die Publikation und wie gut das Ganze, diese Hypothese dann letztendlich auch belegt ist. Aber egal, ob das belegt wird oder nicht, am Ende ist das extrem, extrem, extrem selten. Das muss man schon hier klar sagen. Aber wenn wir verstehen, um was es sich handelt, was eben diese Sorge so in der Bevölkerung auch macht, wenn wir verstehen, was dahinter ist, dann ist das gut, denn nämlich alles, was wir kennen in der Medizin, können wir auch behandeln. Ja, das ist, glaube ich, auch sehr wichtig und da, dass diese Kolleginnen und Kollegen da Tag und Nacht daran geforscht haben, an diesen Fällen, ob sie ein bestimmtes Muster erkennen, ob sie eben einen möglichen Mechanismus hier sehen, der hier in Gang gesetzt wird. Ja.
Das heißt, wenn wir eine kurze Zwischenbilanz ziehen, für mich Nicht-Mediziner, wir haben möglicherweise bei einem der Impfstoffe eine extrem seltene Nebenwirkung. Das ist allerdings noch nicht hundertprozentig belegt, ob das stattfindet oder nicht. Es gibt Warnzeichen. Aber diese extrem seltene Nebenwirkung im Vergleich mit der Krankheit, von der wir eigentlich reden, ist immer noch kein Grund, das Impfen zu drosseln, einzustellen oder sonst was.
Definitiv nicht. Also wenn man sich nur die bloßen Zahlen anschaut, also ich glaube, es ist dann nicht zu verantworten, die Impfung auszusetzen. Und da kann ich mich nur auch auf die Behörden beziehen, die das genau analysiert haben. Da brauche ich, eben die EMA hat ja die Faktenlage letzte Woche genau analysiert, hat das dann auch präsentiert. Und also die Impfung ist, denke ich, der einzige Weg für uns alle aus dieser Situation rauszukommen. Und letztendlich rettet die Impfung Menschenleben. Allein schauen wir uns das einmal an, wie viele Leute pro Tag aktuell jetzt am Beginn der dritten Welle sterben. Ja, 30 Menschen pro Tag. Also das ist schon schockierend.
Die Lage ist leider sehr schockierend, ja.
Und wir fokussieren uns auf hier eine Sache, die leider Gottes ein Overreporting medial erfahren hat. Es ist schon wichtig, dass man alle möglichen Komplikationen, die hier im Raum stehen, und das ist ja auch aus wissenschaftlicher Sicht, ist das immer der Zugang, dass man alles untersucht und alles ausschließt. Der wissenschaftliche Zugang ist ein ganz anderer, aber so wie das leider jetzt medial auch aufgegriffen wurde, wobei jetzt mehr informiert wird als zu Beginn natürlich, zu Beginn waren es ja nur Schlagzeilen, verunsichert natürlich, also kein Wunder, also wenn ich mir die Schlagzeilen anhöre und anschaue, ja, da wäre ich auch verunsichert im Endeffekt.
Das ist ein Gebiet, wo ich mich ein bisschen mehr einbringen kann, wenn man sich also die Umfragedaten anschaut, haben wir es hier offenbar mit einem kompletten PR-Desaster zu tun, weil da auch die Impfstoffe auch gegeneinander ausgespielt werden. Es gibt eine aktuelle Umfrage, der zufolge sich 40% der Österreicherinnen und Österreicher nicht mit dem betreffenden Impfstoff von AstraZeneca impfen lassen wollen. Aber nur 23% wollen sich nicht Sputnik impfen lassen, obwohl der in Europa gar nicht zugelassen ist. Also das ist der russische Impfstoff. Das ist ja eigentlich ein katastrophales Ergebnis dieser einwöchigen Debatte, die wir da jetzt geführt haben.
Ja, das ist absolut. Ja, das ist ja, ich meine, ich bin da kein Impfexperte, aber es ist ja so, dass zu Beginn, bevor diese Impfungen ja überhaupt dann verfügbar waren und entwickelt wurden, gab es ja Diskussionen, manche den mRNA-Impfstoff als den bösen Impfstoff dargestellt, dann auf einmal wollen jetzt nach dieser Diskussion alle einen mRNA-Impfstoff und nicht den
anderen. mRNA sind
da gibt es eben von zwei, einen vom Pfizer-BioNTech und eben einen von Moderna, der jetzt verfügbar ist. Ja, es gibt ja das sind ja neue Technologien auf Basis derer die Impfungen hergestellt wurden, also ganz ausgeklügelte Technologien und ganz beeindruckende Technologien, muss man sagen. Also man sind ja ganz andere Prinzipien der Impfstoffherstellung als die klassischen aus der Vergangenheit.
Also Moderna und BioNTech, das ist quasi der Tesla und AstraZeneca ist quasi der Golf?
Nein, AstraZeneca auch nicht. Das klassische ist auch ein neues Modell, muss man sagen. Ja? Mhm. Also ich glaube, man kann das nicht vergleichen so mit
Autos.
Nein, mit Autos, Willen, das absolut nicht. Ja. Ja, die Technologien sind sehr interessant und auch die revolutionieren natürlich die Impfstoffherstellung hier. Aber letztendlich ist es so, ich brauche hier keinen, wie aus der Vergangenheit, keinen abgetöteten Erreger oder keinen abgeschwächten Erreger injizieren, verimpfen, sondern hier wird lediglich die Information, das Protein, dass der Körper braucht, um die Information eben der Körper braucht in Form einer Proteinsequenz hier verabreicht und dann produziert der Körper eben Antikörper, eben die Immunantwort darauf. Ja, also das kann man sich so vorstellen: Man verpackt die Information, die man braucht, in ein Partikel, in eine Hülle. Das kann eben so ein Virusvektorhülle sein oder eben solche Nanopartikeln. Das ist so, wie wenn ich die Information, so einen Brief schicke, dem Körper einen Brief schicke. Die Information, also es ist ein Brief, die gebe ich in ein Kuvert und schicke es dem Körper und der Körper liest das dann ab. Ja.
Das sind jetzt aber alle Impfstoffe, die Sie da beschrieben haben, nicht nur der mRNA.
Ja, das sind eben diese, sowohl der AstraZeneca, der eben als Kuvert, so ein Vektor, ein Virusvektor hat, den unser Körper ganz gut kennt, ja. Und das andere sind so Partikel, sogenannte Nanopartikeln, wo die mRNA diese Information, Erbinformation verpackt ist, eben als Transportvehikel in den Körper hier. Also, wie gesagt, ich bin kein Impfexperte, aber ich finde diese Ansätze wirklich beeindruckend und die revolutionieren natürlich hier die Impfstoffherstellung und die Impftechnologie hier.
Und am Ende des Tages läuft es darauf hinaus, dass jeder Impfstoff, der auf dem Markt ist und zugelassen ist, besser ist als gar kein Impfstoff gegen dieses furchtbare Virus, das ständig mutiert und uns seit über einem Jahr in seinem Bann hält.
Absolut, muss man sagen. Man muss vielleicht eines sagen. Ich meine, es ist ja so, dass man nicht nur, dass da nicht irgendjemand daherkommt und einen Impfstoff entwickelt, der dann einfach zugelassen wird. Es gibt ganz klare Kriterien in der Herstellung von Arzneimitteln, ja, die unterlaufen einem rigorosen Prozess. Also es gibt, ich glaube, ich kenne kaum einen Bereich, wo es rigorosere Prozesse gibt bis zur Anwendung. Ich weiß nicht, ich glaube, Sie haben das Beispiel mit dem Auto hergebracht. Ich glaube nicht einmal in der Autoindustrie, also mein Onkel arbeitet in der Autoindustrie und ist Testfahrer, bevor er die Autos, bevor sie zugelassen werden und verkauft werden dürfen. Und nicht einmal dort ist es so. Ja, also es ist in der Herstellung von Medikamenten und Arzneimitteln, und dazu gehören Impfungen, gibt es ganz klare Regeln und Kriterien. Es gibt, man muss sagen, auch jetzt für diese Impfungen klinische Studien, ja, Vergleich, also randomisiert kontrollierte Studien, die nach strengsten Regeln der Kunst durchgeführt werden, wo alle eben potenziellen Nebenwirkungen, Komplikationen erfasst werden. Da gibt's dann Behörden, die diese Daten zerlegen und analysieren, bevor das zugelassen wird. Ja. Und ich kann Ihnen zustimmen, am Ende des Tages, jeder Impfstoff, der hier diese Zulassung bekommt, der hilft uns, aus der Pandemie rauszukommen. In Bezug auf die aktuelle Diskussion um die Thrombosen kann man insgesamt nochmal sagen, das Risiko für diese Blutgerinnsel ist, wenn man das Gesamtbild betrachtet, nicht erhöht. Aber das Risiko bei einer Covid-19-Erkrankung für Thrombosen ist sehr wohl erhöht. Und auf der anderen Seite, diese aktuelle Diskussion um AstraZeneca und eine vermeintlich seltene Gerinnungsstörung, die Thrombosen aus seltenen an atypischen Lokalisationen macht, das gehört abschließend noch abgeklärt. Aber auch das ist extrem, extrem selten. Ja? Und ich bin zuversichtlich, dass wir nur mit einer erfolgreichen Impfung durch diese Pandemie kommen. Es gibt sonst keine, wie Sie gesagt haben, keine andere Möglichkeit, da rauszukommen. Und ich bin auch froh, dass halt das Ganze, diese Thematik und dass die Wissenschaft, und das ist ja das Beeindruckende daran, es ist etwas eben jetzt aufgepoppt, ist medial, natürlich wurde es breitgeschlagen, emotional diskutiert, aber da haben wir wieder gesehen, wie wichtig es ist, dass die Wissenschaft darauf reagiert. Ja? Und die Wissenschaftler hier in Kombination mit Kollegen auch aus Österreich, eben aus Deutschland, es gibt eine Gruppe in Norwegen, die ähnliche Phänomene beobachtet hat, die haben dann Tag und Nacht gearbeitet und in wenigen Tagen haben sie eigentlich ein klares Bild in diese Diskussion bringen können. Ja? Und haben eigentlich von dieser allgemeinen Diskussion von Thromboserisiko, das jetzt runterbrechen können auf ein ganz spezielles Phänomen, das man übrigens kennt auch von früher und das eben wird postuliert als eine extrem seltene immunologische Reaktion des Körpers, die eben gleichzeitig die Blutplättchen absetzt, die Gerinnung aktiviert und das Thromboserisiko eben erhöhen kann, aber extrem selten ist, das muss ich betonen hier. Ja.
Ist es möglich, dass das Zufall ist, dass wir da jetzt bei dem Impfstoff draufgekommen sind? Ist es möglich, dass die anderen Impfstoffe genau dieselbe Wirkung verursachen?
Ja, also allgemein diese Thrombosen an typischen Lokalisationen, die sind ja auch bei den anderen Impfstoffen aufgetreten und nicht häufiger und auch nicht selten. Also genauso wie hier. Ich habe wenige Informationen zu Thrombosen an diesen atypischen Stellen. Mhm. Und das muss man beobachten natürlich, ja, weil es ist ja auch grundsätzlich auch möglich, dass ganz extrem seltene Nebenwirkungen oder Komplikationen einer Impfung also erst dann eben sichtbar werden, wenn man viele, viele Millionen Menschen damit geimpft und behandelt hat. Also deswegen ist das ja auch die Aufgabe von uns als Ärzten, als Wissenschaftlern auch eben darauf zu schauen, eben ob wir irgendetwas sehen, was jetzt unerwartet ist, ja, und dann dem nachgehen. Also aktuell würde ich sagen, das ist wiederum eine typische Sichtweise aus eines Wissenschaftlers. Ausschließen kann man das nicht, ja. Also in der Wissenschaft kann ich etwas nur ausschließen, wenn ich das Gegenteil bewiesen habe, ja. Also ausschließen kann man es nicht. Aber wenn etwas ist, dann ist es etwas, was extrem selten ist, auch in Bezug auf die aktuelle Diskussion, ja.
Das darf man nie vergessen, weil extrem selten heißt, dass das Risiko in Relation zu Covid-19 sehr, sehr gering ist.
Ja, also ich kann Ihnen zum Beispiel jetzt ganz klar ungefähr, ich habe halt aufgrund der Daten, die jetzt in der EU sind, und das ist jetzt veraltet in Bezug auf die letzte Woche, ist jetzt nicht ganz so up to date, aber ich habe Ihnen gesagt, jetzt diese Thrombosen, die an diesen seltenen Lokalisationen, diesen Hirnvenen oder Sinusvenenthrombosen, die würden ohne eine Impfung, hätte ich sie bei circa ja, 1 bis 2 Personen pro 100.000 pro Jahr. Ja, jetzt habe ich halt 11 solcher Thrombosen und in Europa, wie viele Menschen sind geimpft worden jetzt ohne Großbritannien mit diesem Impfstoff? Vermutlich ja 5-6 Millionen. Wenn man Großbritannien noch dazu zählt, sind ja noch 10 weitere Millionen dazugekommen. Aber in der EU, aufgrund der EU-Daten letzte Woche, waren es halt 11 von 6 Millionen. Ja, und wenn ich das dann hochrechne, sehe ich da keine jetzt deutliche Erhöhung da auf Basis dessen. Wenn ich jetzt diese klassischen Thrombosen, tiefen Beinvenenthrombosen und Lungenembolien mir anschaue, ich hatte gesagt, ja, 1 bis 3 pro 1000 pro Jahr, ja, ohne eine Impfung, und jetzt in der Impfpopulation, wieder basierend auf diesen EU-Daten von 5-6 Millionen Menschen, da sind 30 mit diesem, sind berichtet worden, laut den Informationen, die ich hier hatte. Ja. Und also, ich glaube, da brauche ich kein großer Mathematiker zu sein, um nur die Zahlen zu beurteilen. Ja? Was mich aber interessiert, ist das, was eben die deutschen Kolleginnen und Kollegen, eben diese seltene Situation, wo auch gleichzeitig dieser Abfall der Thrombozyten beobachtet, der Blutplättchen beobachtet wurde. Und das würde mich sehr interessieren, da die Hintergründe noch einmal zu verstehen, um wirklich einen Zusammenhang herstellen zu können. Es deutet eben einiges darauf hin, dass da irgendein immunologischer Prozess stattfindet, und die Frage ist, wodurch wird dieser immunologische Prozess, Prozess ausgelöst? Eben durch die Impfung, durch die eben die Immunreaktion des Körpers. Und dann ist eben die Frage, worauf denn eben, wie Sie gesagt haben, ist es der Virusvektor eben, oder also sind irgendwelche Proteine am Vektor, oder ist es etwas, was eben direkt mit dem mit der Information, mit dem Impfstoff zu tun hat. Das weiß ich eben noch nicht, ja. Und
das heißt, wir reden da wirklich von etwas, das unter normalen Umständen nicht in der Zeitung stehen würde, nicht die ganze Welt beschäftigen würde, sondern das wäre etwas, wo Wissenschaftler sich austauschen unter Wissenschaftlern, und es würde sonst eigentlich kaum jemanden interessieren.
Ja, also Sie haben es perfekt zusammengefasst. So wäre das unter den normalen Umständen, wäre das auf jeden Fall so. Und ja, es ist halt eben kein normaler Zustand derzeit. Wir leben in einer Pandemie. Wir haben auch das Problem, dass halt, ich kann das gar nicht nachvollziehen, diese Skepsis natürlich gegenüber Impfungen, diese in bestimmten Bevölkerungsgruppen hier ist natürlich, und auch, dass das medial ein Thema ist, mit dem man Schlagzeilen machen kann. Aber wissen Sie etwas, was das Resultat ist? Das Resultat ist viele, viele verunsicherte Menschen, Menschen, die wirklich Angst haben, Menschen, die sich gefreut haben, dass endlich Impfungen da sind, die sich impfen wollten. Ja, und jetzt sind diese Menschen verunsichert. Also die letzten 2 Wochen, muss ich schon sagen, das waren die härtesten in meinem klinischen Alltag, ja, pro Tag mit 40, im Durchschnitt 40 verunsicherten Menschen bezüglich einer Impfung zu tun zu haben. Ja, die ja sagen, also rational gesehen müssten sie sich nicht fürchten, aber dann hören sie das überall, dann fürchten sie sich auch, ja, und dann. Und ich kann das verstehen, ja, auch ich, wenn ich nicht diese Hintergrundinformationen hätte, würde ich mich auch fürchten, wenn ich nur die Zeitungen lese hier. Ja. Aber das ist das Resultat, dass man viele Menschen verunsichert, die sich auf diese Impfung gefreut haben und die man jetzt von der Impfung abbringt hier. Ich meine, ich weiß nicht, ob das jetzt ob das am Ende des Tages eben wirklich gut ist, ja.
Es ist der Mechanismus, der mediale dahinter ist der, dass nach einem Jahr Pandemie auch eine neue Mutation alleine schon, also auch schon Abnutzungserscheinungen hat quasi. Aber wenn dann eine Nachricht kommt, dass es jetzt mit der Impfung Probleme gibt, dann ist das wieder eine richtige Schlagzeile. Ne? Auch wenn es vielleicht gar keine Probleme sind, aber es ist ein neues Thema und es ist auch wirklich tragisch, also so wie Sie auch sagen, jetzt haben wir uns gefreut auf die Impfung. Man kann nur hoffen, dass sich das Ganze durch Aufklärung verbessern lässt und dafür nochmal vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Jetzt würde ich Sie bitten, am Schluss, jetzt kommt die dritte Welle, jetzt kommen die Mutationen, jetzt werden die Patienten jünger und die Intensivstationen füllen sich wieder. Geben Sie uns ein bisschen Hoffnung. Wie kommen wir da raus?
Ich glaube, die Impfprogramme weiter ausrollen, das ist sehr wichtig. Und ich kann hier nochmal sagen, man kann aufgrund dieser aktuellen Datenlage Entwarnung geben. Und man sollte auch sich an die Empfehlung der Behörden halten in Bezug auf die Impfung. Das Zweite ist eben auch, ich glaube, jeder kann ein bisschen selber auch dazu beitragen, um die Ausbreitung des Virus hierzu einzudämmen. Und ich glaube, viele sind natürlich müde geworden und ein Jahr Pandemie, aber trotzdem, also die einfachen allgemeinen Regeln einhalten, Hygieneregeln, Abstand halten und bis wir so viele Menschen geimpft haben, dass man eben vor einer zu starken und großen Ausbreitung des Virus sich nicht mehr so fürchten muss. Ich traue mich nicht mit einem Schlagwort abzuschließen, weil Sprüche wie Licht am Ende des Tunnels, ja, das ist...
Haben wir jetzt schon oft genug gehört.
Und wie wir sehen, es gibt ja immer wieder gewisse unerwartete Ereignisse, sei es neue Viren, Mutationen, die ansteckender sind, die zu einem schweren Verlauf einer Erkrankung führen, sei es eben solche Diskussionen um vermeintliche Nebenwirkungen. Also ich muss eins sagen, ich möchte das ja nicht unter den Tisch kehren. Man muss das beobachten, man muss dem nachgehen, ja, aber man darf da nicht voreilige Schlüsse ziehen, die eigentlich das Gegenteilige bewirken, nämlich das von dem, was wir wollen, dass wir eben bald ein Ende der Pandemie haben.
Gut, also ich nehme für mich mit, ganz persönlich, ich darf das sagen, dass ich jetzt vor keinem der unterschiedlichen Impfstoffe Angst haben muss. Ganz im Gegenteil, ich freue mich auf den Anruf und wenn jemand zuhört von der Impforganisationsstelle, meine Nummer habt ihr. Und Herr Professor, Sie wollen noch was sagen?
Ja, ich hätte vielleicht noch ein praktische Tipps. Ja? Also jeder, der sich impfen soll, soll sich impfen lassen und den Impfstoff nehmen, den er bekommt. Und natürlich gibt es eine gewisse Sorge und Angst. Ja? Und meine Tipps sind, also es gibt bestimmte allgemeine Nebenwirkungen einer Impfung, die auftreten können. Ich auch zum Beispiel nach einer banalen Grippeimpfung habe ich bestimmte Nebenwirkungen über ein paar Tage. Auch hier kann das nämlich möglich sein. Jetzt auch sei es jetzt mit diesem, egal welcher Impfstoff, können bestimmte allgemeine Nebenwirkungen wie ja Muskelschmerzen, Gliederschmerzen, Kopfschmerzen. Man kann eben Fieber entwickeln. Manche entwickeln auch Schüttelfrost. Grundsätzlich vergeht das nach 2 bis 3 Tagen. Sollten bestimmte Symptome länger anhalten, dann einfach einen Arzt kontaktieren. Ja? Also wenn insbesondere jetzt wiederum in Bezug auf diese emotionale Diskussion von Thromboserisiko, Hirnvenenthrombose, wenn insbesondere Kopfschmerzen, Schwindel über mehr als 3-4 Tage anhalten, wenn dann neurologische Ausfallserscheinungen sind, dann einen Arzt kontaktieren. Denn wir wissen heute eben, dass was zu tun ist, eben um solche Thrombosen auszuschließen, die selten sind, um sie zu diagnostizieren. Wir wissen auch eben, wie man therapeutisch darauf ganz spezifisch reagieren kann. Und das ist meine Botschaft. Also braucht man sich jetzt aus medizinischer Sicht weniger fürchten, weil wir jetzt mehr erfahren haben.
Sehr gut, dann hoffe ich, dass wir in einem Jahr darüber reden können, dass die Pandemie jetzt vorbei ist und das Impfprogramm gut funktioniert hat. Herr Professor Eich, danke Ihnen vielmals, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Bitte gerne.
Eine Frage noch. Nico Jilch spricht mit Vordenkern und Nachdenkern. Ein Podcast der Agenda Austria.